Wir haben in der letzten Sündung viel darüber gehört, was Denken in unseren Köpfen anrichten kann oder nicht anrichten kann. Unsere positiven Gedanken über uns selber, über andere Menschen, aber auch unsere negativen Gedanken über uns selber und andere Menschen, dass die mehr Kraft haben, als wir oft denken. Beim nächsten Schritt haben wir, oder gerade am letzten Sonntag haben wir gehört, wie Wort, ausgesprochene Wort, Leben können bewegen, in Leben Auswirkungen haben, Leben können zerstören, aber auch können aufbauen, auferbauen. Ist uns das bewusst? Haben wir das mitgenommen? Dass wir aufgefordert sind, unsere Gedanken, unsere Worte zu schärfen. Ja, was kommt heute, Pietro? Was kommt heute? Was sollen wir sonst noch schärfen?
Guten Morgen, miteinander. Ja, mir liegt das Thema vom Tun sehr am Herzen. Und am letzten Sonntag hat Peter mir einen richtigen Steilpass gegeben, oder? Das Denken ist entscheidend. Das Reden ist entscheidend. Und was ist denn mit dem Tun? Wir Christen, so bekennende Christen, haben ganz viele Probleme mit dem Thema. Irgendwie muss man ja dann etwas machen, oder? Viele denken, auch in Vereinen, in christlichen oder auch in Kirchen, haben so ein bisschen den Eindruck, ja, wenn du dann mal anfängst zu tun und sozialtätig sein, dann ist zuletzt nur noch sozialtätig und das Evangelium verschwindet. Nach meiner Meinung ist das eine Ausrede, dann muss man nichts tun, oder? Aber die Bibel sagt etwas ganz anderes. Und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Danke.
Merci vielmals, der Herr mit dir.
Ich werde gerade einen Text lesen, und zwar aus dem Jesaja 58. Löst die Fesseln der Gefangenen. Das ist ja der Text aus der Bibel, gell? Alles, was ich zitiere, ist aus der Bibel. Das ist nicht meine Idee. Löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Das ist Vers 6 und 7. Und im Vers 10. Hört auf, andere zu unterdrücken, mit dem Finger spöttisch auf sie zu zeigen und schlecht über sie zu reden. Gebt den Hungernden zu essen und wendet euch den Notleidenden zu. Das sind deutliche Worte, oder? Und zwar sehr konkret und klar. Und irgendwie neigt man so ein bisschen dazu, diesen Text und ganz viele andere so versuchen zu drucken, dass er uns nicht zu nahe kommt. Und ich möchte gerne mit euch das näher anschauen, vielleicht auch ein bisschen erläutern, um was es denn eigentlich geht, wie der Zusammenhang ist in der Bibel. Wir müssen ja ein bisschen Sachen können verstehen, um es nachzuvollziehen und dann auch können ernst zu nehmen. Diese Worte hier, die kommen aus dem Maul vom Prophet Jesaja. Und zwar hat der Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus gelebt. Also 800 vor Christus hat er gelebt. Und zwar 40 Jahre lang hat er in dieser Zeit als Prophet gewirkt. Und nachher liest man auch zuerst in Israel und dann eben die Zeit hat er erlebt, wo Israel bedroht worden ist von Assyrien. Also Israel ist auf dem Weg zwischen Ägypten und Assyrien gesehen und die Assyrer wollten Ägypten erobern und haben dann dort am Mittelmeer nach müssen übergehen zum Ägypten, mit Ägypten Krieg zu führen und Israel genau mitten drin. Also ist auch dann Jerusalem und alle Städte, die ganze Gegend unter Druck gekommen. Das hat der Jesaja erlebt gehabt. Jetzt, wir sind im Kapitel 58. Es hat einen Haufen Kapitel, der Jesaja-Brief. Und es ist nicht ganz klar, wer dort schreibt. Weil es sind 200 Jahre dazwischen gegangen. Seit dass Assyrien Israel erobert hat und nachher die Leute deportiert hat. Die Hälfte von der Bevölkerung von Israel ist deportiert worden. Und es sind dann Bauern angesiedelt worden von dieser Gegend von Syrien oder anderen Ländern. Und das ist also 200 Jahre her, wo dann nachher die Situation kam, wo der Text von Gott her dann im Volk gesagt worden ist. Es ist nämlich Zeit gewesen, wo die Leute, die in der Gefangenschaft gewesen sind, in Assyrien, wieder, und Babylonien dann später, wieder zurückgekommen ist nach Israel. Wie ist das gegangen? Es ist nämlich eine neue Weltmacht entstanden. Die Medo-Perser haben die geheissen. Und zwar, ist das grösste Weltreich gewesen bis dorthin. Das ist bis weit auf Indien reingegangen, bis auf Griechenland und Ägypten auch. Ein riesen Weltreich. Und das erste Weltreich gewesen, wo mit der Eroberung anders umgegangen ist und ein bisschen toleranter gewesen ist. Also, wenn ich vorstelle, Babylonier haben Länder erobert und sind gegangen und haben allen, die Krieg geführt haben, die Hände abgehackt, die Heime genommen und dann aufgezeigt, so, wie man die Mausschwänze abschneiden, um 20 Grappen zu bekommen, oder? Um zu zeigen, dass man eine Maus gefangen hat. Oder so, die haben das so gemacht. Die Menschenköpfe hat man aufgespiesst, in diesen Ländern für Abschreckung und hat dann eben die Leute deportiert und die Medo-Perser sind anders vorgegangen. Sie haben den Bezug versucht zu feiern, haben natürlich auch erobert, aber sie haben den Bezug versucht zu haben und haben in diesen Ländern viele grössere Möglichkeiten gelassen. Sie haben zum Beispiel ja das Buch von der Esther, oder, wo man kann lesen, sie haben ja dann dafür gesorgt, dass die Israeliten wieder zurück in ihr Land haben können gehen. Und haben ihnen sogar ihren Schatz, ihr Geld wieder mitgegeben, dass sie den Tempel bauen können. Und das ist genau die Situation jetzt. Das Volk ist zurückgekommen. Das ist im Nehemia und im Esra dann berichtet, wie die angefangen haben, vor Ort. Hier sieht man ein bisschen, wie das ist Assyrien und wie die dann zurück sind, hier bis auf Jerusalem. Das ist hier. Und die haben dort also wieder angefangen, das, was kaputt war. Ach so, ich kann Hochdeutsch, genau. Entschuldigung. Sie haben dann begonnen, die Stadtmauern wieder aufzubauen, weil ja alles zerstört worden ist und haben den Tempel in Angriff genommen. Also. Die Zeit der babylonischen Gefangenschaft war vorbei. Nach vielen, vielen Jahren der Entbehrung und Heimatlosigkeit konnte nun das Volk wieder aufatmen. Mit bescheidenen Mitteln und doch großem Enthusiasmus baute man dieses diesen Tempel wieder auf. Also das war nur so in dieser Größe. Das ist der Tempel, wo dann oben, also das war der eigentliche Tempel. So ist eine Rekonstruktion mit den Stadtmauern. Damals war das ja ganz entscheidend, dass die Städte befestigt waren, damit sie nicht so leicht erobert werden konnten. Und daran hat man jetzt eben gebaut und hat sofort auch den Tempel wieder gebaut. Man fing an, gottesdienstliche Traditionen wieder zu entwickeln. Das war in der Fremde gar nicht möglich und war sehr schwierig. Und deshalb baute man das auch auf. Dazu gehörte auch das Fasten. In diesen Versen, die ich am Anfang gelesen habe, vom dazwischen Vers 6 und 7 und Vers 10, dazwischen redet der Prophet vom Fasten. Und er sagt dort, welches Fasten Gott gefällt. Also man versuchte wieder Gottesdienste zu haben und das Fasten gehörte damals eben auch dazu. Es waren zum Teil Erinnerungstage an die Eroberung von Jerusalem oder das, was in der Wüste vor Hunderten von Jahren zur Zeit von Mose geschehen ist. Dieses Fasten sollte daran erinnern, dass das Volk eben sich auf Gott ausrichtet. Und also in diese Situation, wo sich Gottesdienste neu etablierten und die Ausrichtung neu ganz auf Gott gewesen ist, da hinein spricht der Prophet im Namen Gottes. Und nun ist überraschend, dass der Prophet, dass Gott nicht sagt, wow, ihr seid super, ihr wollt einen Tempel, wo ihr mir begegnen könnt, ihr investiert alles dort hinein und ihr macht Gottesdienste und ihr preist Gott, also mich, und ihr fastet sogar. Das sagt er nicht, komischerweise. Er spricht davon, dass diese Übungen, die Rückkehr des Volkes zum Frommen, ihm irgendwie gar nicht so recht gefällt. Es ist fast so, als wolle der Prophet diese junge Gemeinde beschwören, fallt bloß nicht zurück in dieses religiöse Getue, in alte Gewohnheiten. Begreift doch, dass Gottesdienst mehr ist, als nur zusammenzukommen. Gottesdienst hat etwas mit Menschen zu tun. Gottesdienst, und ich sage es einmal so, Dienst am Menschen kann man nicht trennen. Das gehört zusammen. Erkennt, dass es euch selbst gut gehen wird, wenn ihr dafür sorgt, dass es anderen gut geht. Und wie das ganz konkret geschehen kann, das wird an vielen Stellen in der Bibel aufgezeigt, ganz konkret. Macht jeder Unterdrückung ein Ende, gebt den Hungernden zu essen, nehmt Obdachlose in euer Haus, kleidet den, der nichts anzusehen hat, helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Und für die Menschen damals war das keineswegs eine leichte Übung. Viele hatten ja selber nichts. Warum? Sie sind erst angekommen und das bisschen Geld oder Kraft, die sie hatten, investierten sie, um ihr eigenes Haus oder eben die Stadtmauern aufzubauen. Man hatte sicher wenig zu essen, weil das gar noch nicht richtig funktioniert hat. Also das war damals keine leichte Übung. Hier setzt ja auch das Fasten an. Fasten im Sinne von mit anderen teilen bedeutet also nicht etwa ein bisschen abspecken oder ein wenig vom eigenen Überfluss abgehen. Es bedeutet ein echtes Opfer. Und zwar an Kraft, an Herzenshaltung, an Liebe, an Geld, an Zeit. Man wusste nicht, ob man die eigene Familie ernähren konnte und sollte nun doch mit anderen teilen. Das war extrem provokativ. Aber das ist die Form des Fastens, die Gott gefällt. So steht es. Und ich kann nur sagen, ja, ich muss mich damit auseinandersetzen, um es besser zu verstehen. Es ist dieses Fasten, das Gott gefällt. Auf den Punkt gebracht heißt das, etwas Konkretes gegen die Not anderer zu unternehmen, ist wichtiger als die persönliche Erbauung. Also dieser Satz hat mir schon oft zugesetzt, dass wir etwas gegen die Not anderer tun in dieser Welt, ist wichtiger, als dass es mir gut geht. In die gleiche Richtung weisen viele andere Bibeltexte, im Alten wie im Neuen Testament. Amos zum Beispiel, der schimpft, ein anderer Prophet, hört auf mit dem Geplärr eurer Lieder. Recht und Gerechtigkeit soll das Land erfüllen, wie ein Strom, der nie austrocknet. Aber das ist nicht mein Text. Ich möchte mich nur dem stellen. Amos spricht jetzt von Gerechtigkeit und wir Schweizer haben ein sehr hohes Empfinden für Gerechtigkeit, oder? Bei der Erziehung beginnt das. Da wird die Schokolade genau geteilt, damit jeder gleich viel hat. Für uns bedeutet Gerechtigkeit eben, jeder soll dasselbe haben. Nur wir wenden das nur dort an, wo es uns betrifft. Wenn andere weniger haben, wird es schwieriger, oder? Diese Form von Gerechtigkeit zu leben, dann müssten wir ja 9 Zehntel von unserer Sache abgeben. Aber wir haben dieses Empfinden, es ist sofort ungerecht, wenn es dem anderen gut geht und mir nicht. Wenn die anderen gesund sind und ich bin krank, dann hadern wir sofort mit Gott und bringen das Thema der Gerechtigkeit hervor. Das ist doch ungerecht. Gott, du bist ja ein gerechter Gott, was soll das? Das ist so unsere tiefste Haltung als Schweizer. Ja, hier Amos zitiert das Thema der Gerechtigkeit und vielleicht sollten wir uns das auch einmal anschauen in diesem ganzen Zusammenhang, wo wir ja mittendrin stehen, im Blick darauf, dass es anderen nicht so gut geht. Wenn wir das Thema Gerechtigkeit in der Bibel anschauen, kommt natürlich die Frage hoch, ja, wie ist denn das mit Gott und die Gerechtigkeit? Und da wird stark unterschieden zwischen dem, wer Gott ist und was er macht, und dem, was in der Welt ist und wie wir uns im Blick auf Gerechtigkeit zu verhalten haben. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, was ist das? Welche Gerechtigkeit gilt vor Gott? Kreuz. Und was? Ha? Ja, genau. Jesus. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, das gilt für alle Menschen. Gott selber ist auf diese Erde gekommen. Er hat einen extremen hohen Preis bezahlt, damit wir frei sein können von der Gewalt der Sünde und der Macht des Gesetzes. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen, um uns frei zu machen und die Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Das gilt für alle. Und das ist die Gerechtigkeit, die gilt vor Gott. Jeder Mensch, du und ich und jeder andere ist von Gott geliebt und darf durch Jesus eine Beziehung zu Gott haben. Und ist es gar nicht möglich, diese Gerechtigkeit. Fantastisch. Und jetzt geht es eben einen Schritt weiter. In dieser Welt ist nicht alles gerecht. Es ist Durcheinander hier, massives Durcheinander. Und wir als Christen, die vor Gott Gerechtigkeit erlebt haben, sind in die Verantwortung genommen, auch für Gerechtigkeit in dieser Welt zu sorgen. Auch wenn wir das nicht einfach so leicht umsetzen können. Ich kann ja nicht dafür sorgen, dass in dieser Welt totale Gerechtigkeit herrscht oder so etwas, gar nicht möglich. Aber wir sollen, und das ist Gott wichtig, dieses Thema ernst nehmen. Warum ist dieses Thema Gott so wichtig? Warum? Worum geht es ihm? Warum interessiert ihn Gerechtigkeit? Weil Gott alle Menschen liebt. Daniel, nicht nur dich. Nicht nur mich. Und ich bin so froh, dass ich seine Liebe erleben konnte und kann. Das hat mein Leben verändert. Aber er liebt auch die anderen. Jeden Menschen liebt Gott. Und er hat sich investiert, ist auf diese Welt gekommen für alle Menschen. Und darum ist ihm auch dieses Thema wichtig, dass es den Menschen ganz allgemein gut geht. Er hat diesen hohen Preis bezahlt, gerade für jeden Menschen. Und an unserer Bereitschaft zum Verzicht und zum Engagement für andere Menschen können ja auch die Leute in unserem Umfeld sehen etwas von der Liebe Gottes. Ja, wenn wir uns nur hier sehen und nur hier Gott loben und preisen, woher sollen die anderen Menschen sehen und verstehen, wie gut Gott ist, was er gerne hat und wie er funktioniert? Das ist ja gar nicht möglich. Deshalb ist es wichtig, dass wir handeln. Worte allein genügen nicht. Ist vielleicht sehr, sehr provokativ, aber Worte allein genügen nicht. Jakobus im Neuen Testament sagt sogar, Glaube ohne Tat, vergiss es, ist nichts wert. Also nachdem Gott uns begegnet ist, in Jesus, braucht es zwingend unser Gutes tun, was immer das heißen mag. Jetzt im Alten Testament haben wir etwas gelesen, das möchte ich heute nicht genau definieren. Aber im Neuen Testament, ich habe einmal nur ein wenig nachgeschaut über das Tun und habe es verknüpft mit Gutes tun. Also es gibt massenweise Bibeltexte, aber nur schon Gutes tun, da gibt es viele, viele Texte. Oder sonst zum Beispiel der barmherzige Samariter. Jesus hat viel in Gleichnissen genau darüber geredet. Dort kommt es ja auch vor, dass man Gutes tun soll, aber dort steht es nicht so wortwörtlich. Aber es steht im Römer 2, Vers 7, wir sollen mit Ausdauer Gutes tun. In Galater 6, 9, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Ja, schon im Neuen Testament wird deutlich, dass Tun nicht einfach ist. Man wird gerne müde. Und dann, was macht man, wenn man müde ist? Oh, und vergisst alles. Und wir sollen Ausdauer haben, wir sollen dranbleiben in dieser Sache. Das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun den Mund derjenigen, die Gott nicht lieben, stopft. So sagt es Luther. Also mit den guten Taten das Maul der anderen stopfen, die lästern über Gott, oder? Nicht mit Worten, mit guten Taten. Das ist typisch Petrus. Wir sollen also handeln und Gutes tun. Was würde Jesaja heute an den Pranger stellen? Also, wir haben ja gesehen, was er damals gesagt hat. Und wenn wir jetzt, oder man kann ja auch sagen, was würde Gott uns heute sagen? Also in der Schweiz. Ich meine, die Aussagen von Jesaja gelten noch und die Aussagen von Jesus ja sowieso noch heute. Die Ungerechtigkeit in unserer Zeit ist einfach globaler und subtiler geworden. aber wahrscheinlich sogar größer als noch zur Zeit von Jesaja. Hier in der Schweiz haben wir es natürlich leicht. Es gibt ja eigentlich, der Sozialstaat ist super gut organisiert und eigentlich haben alle bis so viel und gut und es wird gesorgt. Ist eigentlich kein Problem, außer dass es extrem, überextrem, noch extremer Reiche in der Schweiz geht. Das gibt. Das ist vielleicht dann das Spannungsfeld und wir messen es uns natürlich an denen, die mehrere Milliarden Privatvermögen haben. Und dann haben wir den Eindruck, wir seien arm. Aber es gibt in die andere Richtung ja noch ganz andere Aspekte. Wenn wir, also ich möchte gerne ein bisschen ein Bild malen, wie es denn aussieht für den Kaffee, den wir günstig einkaufen. Jeder kann sich Kaffee leisten, man muss es ja nicht im Restaurant trinken, oder? Aber dann weiß man, ist man sich eigentlich klar darüber, dass in Afrika und Südamerika Leute mit Hungerslöhnen dafür arbeiten müssen, damit wir Kaffee haben. Und das Verrückte ist, wir werfen den Kaffee dann noch weg. Also Verena hat oftmals mit Tischlein zu tun, also eine Organisation, die sich um Dinge kümmert, die so vom Datum ablaufen oder so, Lebensmittel. Und die bekommen dann palettweise Kaffee, weil es fortgeworfen wird und nicht mehr verkauft werden kann und so weiter. Also die Kleidung, die wir am Leib tragen, wurde teilweise unter schlechtesten gesundheitsgefährdenden Arbeitsbedingungen in China und auch in der Türkei, also relativ nahe hergestellt. Als Beispiel, es ist noch nicht lange her, da habe ich eine Werbung am Fernsehen gesehen, eine Winterjacke für 30 Franken. Ja gut, also ich habe kurze Ärmel, Arme und ich muss immer die Hemden und Jacken kürzen, damit es einigermaßen aussieht. Wisst ihr, was das kostet? Das? Ja, 50, oder? Das kürzen. Jetzt muss mir doch einfach niemand sagen, dass man eine Jacke, Winterjacke, für 30 Franken verkaufen kann. Daran, denn diese Firmen machen ja da noch Gewinn daran, oder? Daran noch verdienen. Ohne dass jemand diesen Preis zahlt. Das sind andere, die diesen Preis bezahlen. Aber ich kann davon profitieren. Ich möchte das nicht jetzt schlechtes Gewissen machen. Ich möchte nur die Dimensionen aufzeigen und damit unsere Verantwortlichkeit, wenn wir also solche Sachen kaufen können. Die Umwelt, also nicht nur die Menschen, sondern auch die Umwelt leidet darunter. Und die Ärmsten natürlich dann am meisten an den Folgen der Umweltverschmutzung, die daraus entsteht. Wir wissen das alles, aber wir lieben es, ich liebe es, mich verführen zu lassen, oder? Habe ich neu gekauft zum halben Preis. Schön, oder? Und da komme ich mir vor wie ein Schnäppchenjäger, oder? Das ist einfach schön. Aber ich möchte diese Dimension, die wir jetzt anschauen, darob nicht vergessen. Schauen wir einmal nicht nur an dem, was man kaufen kann. Bist du auch schon vor einem Regal gestanden? Und es hatte 1000 Sachen. Und ich habe gelesen und mir Mühe gegeben, und ich kaufe dann etwas und es ist dann das Falsche. Als ich zu Hause angekommen bin, war es nicht Mayonnaise normale, sondern Light. Und irgendwo hat das einer so klein hingeschrieben. Es hatte aber 10 Mayonnaise. Das Schlimmste, was mir je passiert ist, war mit WC-Bürsten. Verena und ich weiß nicht mehr, in welchem Geschäft es gewesen ist, die wollten eine WC-Bürste und die ist ja so unten und einen Stab, mehr braucht es nicht. Da hat es etwa 10 Regale WC-Bürsten in unterschiedlichsten Größen, in unterschiedlichsten Farben. Oh, ja, da wenn du in solchen Situationen bist, da schnallst du ab. Und jedem ist das schon so ergangen. Das zeigt doch unseren Wohlstand. Das zeigt unser eigentliches Problem, wo wir stehen. Die andere Seite des Wohlstandes ist die, wisst ihr, wo das ist? Stadelhofen. Wisst ihr, von wann das ist? Ha? Street Parade. Am Ende der Street Parades muss die Stadt Zürich 28 Tonnen Material wegräumen. Und wisst ihr, da hat ja niemand eine Bleibatterie stehen lassen, oder? Sondern das ist alles so Plastik, Papier, alles leichtes Zeug. 28 Tonnen, das sagt etwas darüber, wer wir sind, was wir haben, wie reich wir sind, welchen Überfluss wir haben. Und da stellt jetzt Jesaja diejenigen uns gegenüber, die nicht viel haben und sagt, hey, was Gott will, ist das ist der richtige Gottesdienst, dass ihr diesen Menschen helft. Jetzt können wir natürlich noch sagen, also alles, was ich sage jetzt, denke ich selber, also diese Ausreden und so, ich bin da nicht erhaben darüber. Aber wir können ja jetzt sagen, wir sind da in der Schweiz, ich hatte ja keine Arme und ich kann doch nicht in Afrika dafür sorgen, dass es denen gut geht und so. Das, in jeder Diskussion kommt das dann nachher hervor. Und wie ist unsere Verantwortlichkeit in diesem Zusammenhang? Vielleicht noch einmal kurz einen Blick auf die Sklaverei. Wenn man sich vor Augen führt, ist jetzt Kinderarbeit, Sklaverei meine ich jetzt nur echte Sklaverei. Also Menschen, die nicht mehr über ihr Leben frei verfügen können. Da gibt es 27 Millionen Menschen heute, die direkt versklavt sind. Zur Zeit der Sklaverei, also vor 200 Jahren, kostete ein Sklave etwa 150, also übertragen 150, vor 150 Jahren etwa 3 Jahresgehälter eines amerikanischen Arbeiters. Also wenn man das heute übertragen wäre, wäre es etwa 150.000 Franken, hat damals ein Sklave gekostet. Heute werden Menschen versklavt für 20 Schweizer Franken. Nur weil sie das nicht aufbringen können, müssen sie ihr Leben dafür geben. Ganze Familien werden so auch versklavt, weil die Leute in Schulden hineingeraten. Also ein Menschenleben ist nicht mehr als 20 Franken wert heute. Erstaunlicherweise aber die Gegenseite, das kann man ja ausrechnen, ihr könnt mal ein bisschen euch informieren, da gibt es viele Infos dazu. Erstaunlicherweise aber gibt es jedes Jahr 15 Milliarden Schweizer Franken Gewinne aufgrund dieses, also das was dazukommt, 15 Milliarden, weil man Sklaven engagiert. Es ist verrückt, es ist wahnsinnig. Also, jegliches Engagement für gerechtere Verteilung und so auf dieser Welt ist ja oft ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und was kann ich alleine schon machen? Dieses Thema möchte ich noch kurz erläutern, nämlich unsere Verantwortlichkeit. Wir sind so kleine in einem großen Zahnradgetriebe, aber wo ist denn angesichts von Jesaja, diesem Text, unsere Verantwortlichkeit? Ich möchte es erläutern anhand unserem Lebens, wie sagt man dem, also wie weit wir können, wie weit wir kommen. Zur Zeit von den Römern konnte man gehen, Pferdewagen und Schiff fahren. So, das war das Reisen. Und da die waren sehr hoch spezialisiert, So, auch in der Schweiz gibt es solche römische Wege, oder? Man sieht, da sind Karren gefahren und so ist man durch die ganze Türkei bis in den Norden hoch von Europa mit Karren gefahren. Und die konnten etwa 80 Kilometer pro Tag machen, wenn es gut ging. Oder wenn du das zu Fuß gehen willst, musst du also sehr gut sein. Und das machst du dann nicht jeden Tag. Wisst ihr, was wir heute, das ist damals, die Verantwortung der Menschen von damals, was wir heute für Zahlen haben, Kilometer. Heute kann man 6.325 Kilometer in 6 Stunden 41 Minuten fliegen. Und das für 215 Euro in die USA. Das zeigt unsere Verantwortung. Wenn ich also in die Ferien fliegen kann und 3000 Kilometer fliege, dann ist meine Verantwortung auch dort. Man kann das nicht trennen. Und ich rede Verantwortung, die wir vor Gott haben. Wir sprechen ja davon, was möchte Gott von uns? Diese Dimension, die können wir nicht wegleugnen. Unsere Verantwortung, die hier von Jesaja aufgezeigt wird, die steht und die sollen wir ernst nehmen. Wenn es ums Geschäft geht oder um unsere Ferien, dann ist unser Wirkungskreis weltumspannend. Also uns, meiner auch. Dann ist er weltumspannend. Aber wenn es um unsere Verantwortlichkeit geht, dann vielleicht bis zum Umschwung unseres Hauses, oder? So funktionieren wir und irgendwie verdrängen wir das auch. Aber wir können uns da nicht herausreden. Ich glaube, dass es in der Frage nach der Ausbeutung und Unterdrückung keine Toleranz bei Gott gibt. Und ich weiß nicht, wie das sein wird. Und ich weiß nicht, ich muss ja niemanden beurteilen, das macht Gott. Aber ich versuche mein Leben einigermaßen verantwortlich zu leben. Es geht also um die Frage, wie wir Gott dienen. Wir können uns nicht aus der Verantwortung stehlen. Die prophezeiische Antwort lautet bis heute, du dienst Gott, indem du das teilst, was du hast und einen Beitrag leistest für gerechtere Verhältnisse auf dieser Welt. Das war eine zentrale Botschaft von Jesus. Die Möglichkeit, unser Leben mehr nach dem Herzen Gottes zu gestalten, da muss man nicht weit suchen. Es gäbe viele Ideen. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt einmal, du kaufst eine Winterjacke für 30 Franken, oder? Kannst du auch 50 davon, eigentlich kostet die 80, das ist immer noch extrem billig. Kannst du 50 Franken auf die Seite legen und das irgendwo in einem tollen Projekt, wo Gottes Liebe zum Tragen kommt, einsetzen. Aber das macht jetzt schon weh, oder? Das ist jetzt schon nicht mehr so leicht, aber die Möglichkeiten sind groß. Du kannst Suppe essen, es wäre erst noch gesund, dreimal in der Woche. Und das, die Zwischendifferenz zum viele auf die Seite legen und eben auch helfen damit. Ich denke, dass jeder hierin selber seinen Weg finden muss. Also ich erlaube mir nicht, an dieser Stelle über andere zu urteilen. Ich möchte einfach das Thema warm machen. Ich bin kein Deut besser als ihr alle hier. Das ist mir ganz wichtig zu sagen. Aber man kann ja zusammensitzen, diskutieren und nach Wegen suchen. Es wäre ein toller Anfang. Unterdrückte befreien, Hungrigen zu essen gehen und Obdachlose aufnehmen, das ist ein Gottesdienst, der Gott gefällt. So steht es. Bewegt dich und mich die Not der Menschen noch? Oder sind wir so sehr mit uns selber beschäftigt, dass es gar nicht mehr reicht für andere? Ich möchte euch noch eine Dimension aufzeigen, die vielleicht hilft, dass wir es angehen miteinander. Nämlich, also wir neigen ja dazu, von Verheißungen zu leben, oder? Das tut uns gut, zu sehen, wenn ich das mache, passiert das. Und lest zu Hause den Bibeltext noch einmal. Da steht in Vers 8, wer, also im Zusammenhang mit all dem, was wir gehört haben, wer Gott dient, indem er sich anderen Menschen zuwendet, dessen Glück strahlt wie die Sonne am Morgen. Muss mich nicht wundern, wenn ich mich nicht um die anderen kümmere, dass bei mir immer bewölkt ist. Wer Hungrige speist, erlebt, dass Gott auf seiner Seite ist. Ich muss mich nicht wundern, wenn ich mich den Ärmsten nicht annehme und denen, die Hunger haben, nicht helfe, dass dann ich den Eindruck habe, Gott wirkt gar nicht und ich bin da irgendwie auf der falschen Seite. Und wer sich gegen die Unterdrückung und Ausbeutung anderer engagiert, also es steht so im Vers 11, der lebt im Licht Gottes und erfährt Gottes Stärkung. Es ist ja verrückt, oder? Dort, wo wir anderen Menschen helfen, erfahren wir selber Gutes. Das ist das Prinzip. Gott hilft mir, ich helfe anderen und werde dadurch noch beschenkt. Ist ja eigentlich krass, das soll uns motivieren, da die Sache anzugehen. Anderen zu helfen, macht uns selber glücklich. Oh, das ist ein fantastischer Satz. Anderen zu helfen, macht uns selber glücklich. Amen.